Ja, ich wünsche euch allen einen schönen guten Morgen, auch von meiner Seite. Und wie ihr mich so langsam kennt, ich habe euch heute wieder jemanden mitgebracht. Allerdings ist der so bekannt vom Bild her, dass ich mir gedacht habe, nee, so einfach will ich es euch nicht machen. Ich will euch schon ein bisschen raten lassen. Ich suche heute wieder einen Schauspieler und ich suche einen Schauspieler, der kein Amerikaner ist. Und trotzdem gehört er zu den erfolgreichsten Schauspielern dieser Welt. Ich konnte leider nicht rausfinden, ob er der erfolgreichste nicht-amerikanische Schauspieler ist, der auch nichts mit Hollywood groß zu tun hat. Aber er gehört auf jeden Fall ganz oben mit dazu. Hat jemand schon eine grobe Ahnung, wer es sein könnte? Nein. Nein. Aber ist gar nicht schlecht. Ich gebe euch mal einen Tipp. Er kommt aus dem Fernen Osten und ja, er lebt noch. Dankeschön. Ist er gut, genau. Jackie Chan ist der Mann, den wir suchen. Um was geht es bei den Filmen bei Jackie Chan? Also Jackie Chan ist dafür bekannt, Martial Arts Filme zu drehen. Zu Deutsch, wir würden einfach Karatefilm sagen. Also Kampffilme, wo er kämpft. Aber was das Besondere an Jackie Chan ist, er macht alle Stunts selbst. Also fast alle Stunts, bis ein paar wenige Filme, macht er alle Stunts selber. Und wenn ihr euch mal diese Filme angeguckt habt, dann werdet ihr merken, da sind einige halsbrecherische Stunts dabei. Also teilweise lebensgefährlich, er war auch ab und an mal in Lebensgefahr, wäre fast querschnittsgelähmt gewesen etc., mehrere Brüche erlebt. Aber dieser Jackie Chan, wenn man diese Filme sieht, dann merkt man, der ist ein wirklich guter Show-Karate-Kämpfer, muss man sagen. Aber er ist wirklich einer, der richtig gut und richtig fit ist in dem, was er tut. Ich gebe euch ein Beispiel, dieses Bild hier. Seinem Film Drunken Master, das ist einer seiner ältesten Filme. Da sieht man, und das ist nicht gestellt, das ist echt, das ist nicht gestellt, da sieht man, wie er Körperspannung mehrere Minuten halten muss, während das ganze Gewicht seines Meisters auf ihm lastet. Und es ist nicht gestellt. Wenn man seine Filme anguckt, da hat er öfters solche komischen Trainingseinheiten drin, wo man merkt, ach du liebe Zeit, der Mann muss unfassbar fit sein. Und es gibt eine Frage, die Jackie Chan öfters in seiner Karriere gestellt wurde. Was glaubt ihr, welche Frage das ist? In Bezug auf seine Fitness? Zum Beispiel, ja? Ja, es... Na, nicht wieder. Naja, aber es geht in die Richtung. Die Frage ist ganz einfach, wie machst du das? Was ist das Geheimnis, dass du so fit bleibst? Was ist das Geheimnis deines Trainings? Und Jackie Chan gibt zur Antwort, Leute, ihr müsst immer wieder dasselbe machen. Immer wiederholen, immer wiederholen. Bei ihm sieht es dann ganz praktisch so aus, also selbst wenn er einen Tag hat, wo er jetzt nicht viel trainiert, mindestens läuft er 6 Kilometer an dem Tag, macht mindestens 50 Liegestütze und mindestens 100 Sit-Ups. Und dann fängt er noch an, seine Grund-Karate-Übungen zu machen. Das ist das Mindeste, was er macht. Und das jeden Tag. Immer wiederholen. Ja. Ja, kann sein, dass er keine Familie hat. Aber das, was ich so interessant an seinem Beispiel finde, er würde uns sagen, Wiederholung ist das beste Training für dein Leben. Täglich wiederholen ist das beste Training für dein Leben. Die Bibelstelle, die wir heute anschauen werden, da geht es eigentlich um dasselbe. Es geht um Wiederholung. Ich habe in der Vorbereitung diesen Bibeltext gelesen und habe mir gedacht, sag mal, das, was ich hier lese, das habe ich euch eigentlich in den letzten 2 Predigten schon gesagt. Das ist inhaltlich fast genau das Gleiche. Und ich habe mir gedacht, ja, soll ich jetzt irgendwelche Nebenaspekte vielleicht näher betrachten oder so? Und ich habe dann lang gerungen, habe gesagt, nee, wenn Petrus sich entschlossen hat, am Ende seines Briefes das nochmal zu wiederholen, dann werden wir heute genau dasselbe machen. Wir werden das wiederholen, was wir vielleicht schon kennen und gehört haben. Aber um es mal in Jackie Chan-Worten so ein bisschen auszudrücken, Wiederholen ist das beste Training für unser Glaubensleben. Und darum geht es heute, ums Training für unser Glaubensleben, indem wir einige Dinge wiederholen, die ihr schon kennt und einige Dinge, die ihr vielleicht schon gesehen habt. Ich möchte euch aber beruhigen, ich werde euch nicht genau die gleichen Sachen erzählen, wie ich es euch letztes Mal erzählt habe. Ja, aber ihr werdet merken, da sind viele Überschneidungen, viele Ähnlichkeiten. Und trotzdem, glaube ich, brauchen wir das, um im Glaubensleben voranzukommen, indem wir manche Sachen einfach wiederholen. Wir sind mittlerweile bei 1. Petrus 4 angelangt. Und wir lesen da ab Vers 1 bis 6 den ersten Abschnitt. Da nun Christus für uns im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit derselben Gesinnung. Denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat mit der Sünde abgeschlossen, um die noch verbleibende Zeit im Fleisch nicht mehr den Lüsten der Menschen zu leben, sondern dem Willen Gottes. Denn es ist für uns genug, dass wir die vergangene Zeit des Lebens nach dem Willen der Heiden zugebracht haben, indem wir uns gehen ließen in Ausschweifung, Begierden, Trunksucht, Belustigung, Trinkgelagen und frevelhaften Götzendienst. Das befremdet sie, dass ihr nicht mitlauft denselben heillosen Schlamm. Und darum lästern sie. Sie werden aber dem Rechenschaft geben müssen, der bereit ist, die Lebendigen und die Toten zu richten. Denn dazu ist auch Toten das Evangelium verkündet worden, dass sie gerichtet würden im Fleisch der Menschen gemäß, Gott aber gemäß lebten im Geist. Ich finde, etwas, was hier wiederholt wird, was wir auch letzten Sonntag betrachtet haben, das steht vor allem in den ersten drei Versen, wo Petrus den Empfängern schreibt, Leute, lauft nicht diesen weltlichen Zielen nach. Und das ist der erste Punkt, den ich euch weitergeben möchte, beziehungsweise auch wiederholen möchte vom letzten Sonntag. Strebt nicht nach den weltlichen Zielen, sondern nach Gottes Zielen. Ich möchte es nochmal hier, Vers 1 bis 2, steht es nochmal genauer drin. Denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat mit der Sünde abgeschlossen, um die noch verbleibende Zeit im Fleisch nicht mehr den Lüsten der Menschen zu leben, sondern dem Willen Gottes. Also hier macht Petrus deutlich, Leute, wenn ihr zu Jesus gehört, dann habt ihr mit der Sünde abgeschlossen. Und ihr sollt die verbleibende Zeit nicht mehr nach den Lüsten der Menschen leben. Ich möchte auch hier nochmal aus 1. Petrus 2, Vers 11, das, was in letzter Predigt dran war, auch nochmal wiederholen. Da lesen wir eben das Ähnliche und merken, hier wiederholt sich Petrus. Geliebte, ich ermahne euch als Gäste und Fremdlinge, enthaltet euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten. Also da merken wir, das war in meiner letzten Predigt dran, diese Stelle. Und hier wiederholt sich Petrus. Und wenn sich jemand wiederholt, was macht er denn damit deutlich? Das ist wichtig. Leute, es ist wichtig für uns, dass wir nicht nach diesen weltlichen Zielen streben, sondern nach den Zielen, die Gott für uns vorgesehen hat. Ich habe euch letztes Mal an der Stelle die Frage gestellt, warum? Warum soll ich das machen? Warum soll ich nicht nach dem Weltlichen streben, sondern nach dem, was Gott möchte? Und dazu nochmal die Stelle aus 1. Petrus 2, Vers 12. Damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleugnen, doch aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben, Gott preisen am Tag der Untersuchung. Wenn ihr euch erinnern könnt, wir haben diesen Vers letztes Mal so ausgelegt, dass wir gesagt haben, ein Mensch kann dadurch zum Glauben kommen, dass du den weltlichen Lüsten und Zielen entsagst und dass dieser Mensch dann sieht, hey, ich muss mein Leben überdenken. Und aufgrund der Werke, die sie sehen, kommen sie dann dazu, dass sie zum Glauben kommen und am Tag des Gerichts Gott preisen werden. Ja, das haben wir letztes Mal in 1. Petrus 2 festgehalten. Das Interessante ist, hier in Petrus 4, 1. Petrus 4, lesen wir was anderes. Da lesen wir folgenden Vers, Vers 4. Das befremdet sie, dass ihr nicht mitlauft in denselben heillosen Schlamm und darum lästern sie. Das heißt, in der ersten Stelle hatte ich jemanden, der zum Glauben kommt dadurch. Und was lese ich hier? Das Gegenteil. Hier lese ich davon, dass sie lästern und darüber schimpfen, dass sie Anstoß daran nehmen, wenn ich nicht nach den Zielen dieser Welt strebe. Die Frage ist, was haben beide gemeinsam? Der eine kommt zum Glauben, der andere kämpft erst recht gegen den Glauben. Aber was haben beide gemeinsam? Sehr gut, ja. Beide müssen reagieren. Beide werden vor eine Entscheidung gestellt. Ja? Und ich glaube, das ist das Wichtige, das wir mitnehmen sollen. Strebt nicht nach den weltlichen Zielen, damit die Menschen um dich herum vor die wichtigste Entscheidung in ihrem Leben gestellt werden. Ich betone hier, ich habe extra das Wort wichtigste Entscheidung hinzugefügt, weil ich davon überzeugt bin, für den Menschen ist es die wichtigste Entscheidung, ob er Gott nachfolgt oder nicht. Weil sich daran nämlich entscheidet, ob er in der Ewigkeit sein wird oder in der Hölle landen wird. Und darum strebt nicht nach den weltlichen Zielen, sondern nach Gottes Zielen, damit die Menschen um dich herum vor die wichtigste Entscheidung ihres Lebens gestellt werden. Ich möchte euch ein Beispiel geben, wo ich das selber erlebt habe. Das hat mit diesem Bild zu tun. Ich habe euch vor längerer Zeit mal dieses Beispiel schon gebracht in einer Predigt mit der CD-Sammlung. Ich möchte aber heute auch ein bisschen einen anderen Aspekt nochmal betonen. Das heißt, ihr werdet die Geschichte vielleicht noch so ein bisschen im Ohr haben, aber es wird was Neues hinzukommen. Hier sehen wir eine CD-Sammlung. Und das erinnert mich an meine Zeit, als ich 15 war, Ende 15 bis 16. Da hatte ich auch in etwa so eine CD-Sammlung. Und es war so eine Zeit, wo ich mit dem Glauben nichts am Hut hatte, falsche Freunde hatte, die keinen guten Einfluss hatten auf mich und eben Musik gehört habe, die auch keinen guten Einfluss auf mich hatte. Habe dann auch so eine CD-Sammlung besessen und war sehr stolz darauf und die war mir sehr viel wert und wichtig. Es war dann so eine Zeit, wo ich gemerkt habe, also wo Gott mich nicht losgelassen hat, wo ich gemerkt habe, ich muss zu Gott zurück. Es lässt mich nicht in Ruhe. Und es war dann so, dass ich auf einer von den Freizeiten in Brake dann war, auf der Bibelschule. Und da habe ich das gemerkt, so Junge, jetzt muss eine Entscheidung kommen. Jetzt muss eine Entscheidung kommen. Und dann habe ich mich mit einem von den Leitern hingesetzt und habe gesagt, gut, okay, ich möchte einen Neuanfang mit Jesus machen. Ich möchte diesem Jesus von ganzem Herzen nachfolgen und sagen, du bist mein Herr und dir will ich treu nachfolgen. Und als das Gespräch dann beendet war, habe ich dann wirklich gemerkt, wie der Heilige Geist mich erfüllt hat. Wie ich das wirklich gemerkt habe, wo alles so leicht war, kein Ballast, innerlich völlig frei. Und der eine oder andere kennt von euch das Gefühl, das ist eines der schönsten Gefühle, die man im Leben eigentlich haben kann. Und dann bin ich aufs Zimmer gegangen und habe diese CD-Sammlung gesehen und habe gemerkt, die darf nicht nebenher existieren. Das geht nicht. Ich habe den Mülleimer genommen, die CDs genommen und jede einzelne zerbrochen und in den Mülleimer geschmissen. Jede einzelne CD. Das Interessante ist dann, was das mit den Leuten um mich herum gemacht hat. Ich habe einen Zimmerkollegen gehabt, der hat das auch gesehen und hat gemerkt, Junge, ich muss auch, es geht nicht. Die Musik, die ich höre, die ist genauso schlecht und schlimm. Und ich muss das auch machen. Was hat er gemacht? Nimmt auch seine CDs, setzt sich neben mich, zerbricht alle CDs und in den Mülleimer rein. Das war der eine, der selber dadurch zum Glauben gefunden hat, auch einen Neuanfang mit Jesus gemacht hat. Was ich euch nicht erzählt habe, und das ist das Neue an der Geschichte heute, ich hatte noch einen anderen Zimmerkollegen. Was glaubt ihr, wie hat der reagiert? Der hat das gemacht, was wir hier in Kapitel 4 gelesen haben gerade eben. Der hat so geschimpft dagegen. Der hat Gift und Galle gespuckt gegen uns. Der war so sauer und zornig auf uns und auf Gott. Der ist richtig ausgerastet. Der ist komplett ausgerastet. Der hat uns beschimpft und alles Mögliche und sich über uns lustig gemacht. Und der hat auch mit dem, also wir haben uns gut verstanden vor allem mit dem, wirklich gut verstanden. Aber ab da war zu, ab da war dicht. Da ging gar nichts mehr. So, die Freizeit war dann zu Ende und ich hatte dann natürlich einige Bekannte und wir haben halt oft für den gebetet, wir haben viel für den gebetet, weil er uns wichtig war und weil er alles wusste, er hat alles gehört, er kannte alles schon über Jahre hinweg und wir haben lange für ihn gebetet und eines Tages hat er einen Autounfall erlebt und da haben wir gedacht, so jetzt ist vielleicht die Zeit, wo er merkt, ich brauche Gott, ich brauche diesen Jesus Und vielleicht ist hier der Punkt, wo er jetzt wirklich umkehrt. Und haben auch da wieder für ihn gebetet. Und wisst ihr, was der einzige Satz war, den er hat zu uns durchkommen lassen? Der einzige Satz, den er zu uns gesagt hat, war: Wenn ihr glaubt, dass ich mich diesem Gott unterordne, dann seid ihr ganz gewaltig falsch, Leute. Ich werde gar nichts tun, ihr könnt es vergessen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr sowas hört, aber mich hat es schockiert, absolut schockiert. Und so im Nachhinein denke ich mir, habe ich irgendwas falsch gemacht? Habe ich irgendwo falsch gehandelt? Bin ich irgendwo meiner Verantwortung nicht nachgekommen an dem Punkt oder so? Und ich habe mir gedacht, war es richtig, so krass zu reagieren und die ganzen CDs einfach kaputt zu machen? Und ich habe mir so gedacht, ich glaube, letztendlich war es nicht in meiner Verantwortung, wie die Leute darauf reagieren. Ich glaube, das ist auch wichtig für uns, dass wir nicht verantwortlich sind, wie die Leute darauf reagieren, wenn wir uns entschließen, ein Leben voll und ganz für Jesus hinzugeben. Aber wofür sind wir verantwortlich? Ich glaube, wir sind dafür verantwortlich, uns von diesen weltlichen Zielen loszulassen, loszulösen, damit diese Menschen vor Entscheidungen gestellt werden. Wie sie die Entscheidung treffen, ich glaube, das ist nicht in unserer Verantwortung, wie sie sich darauf entwickeln. Aber ich glaube, es ist in unserer Verantwortung, dass wir Menschen dazu bringen, an diese Entscheidung hinzukommen, an diese Weggabelung hinzukommen und zu entscheiden, okay, mit Gott oder ohne. Strebe nicht nach weltlichen Zielen, sondern nach Gottes Zielen, damit die Menschen vor die wichtigste Entscheidung ihres Lebens gestellt werden. Ich möchte mit euch einen zweiten Punkt anschauen. Wir gehen im Text ein bisschen weiter. Wir lesen ab den Versen 7 bis 11. Und da lesen wir: Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Vor allem aber habt innige Liebe untereinander, denn die Liebe wird eine Menge Sünden zudecken. Seid gegeneinander gastfreundlich, ohne Murren. Dient einander, jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede er als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so tue er es aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ich habe an diesem Punkt sehr geschluckt, weil der Punkt dann doch als zum Predigen so eine Art Herausforderung für mich dargestellt hat. Also was wir hier ja lesen, ist eine Latte von verschiedenen Aufforderungen, die wir tun sollen. Ja, also da werden mehrere Sachen genannt. Und ich habe gedacht, ja, wie soll ich das predigen? Ich kann doch jetzt nicht jeden einzelnen Punkt anbringen und dann noch ein Beispiel dazu. Dann sitzen wir noch bis übermorgen hier. Und ich habe mich schwer getan. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich breche es mal auf zwei Aspekte runter. Zwei Aspekte, die hier im Text genannt werden. Das eine hat mit diesem Vers zu tun. Im ersten Vers, Vers 7, es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Was Petrus hier anspricht, ist der Faktor Zeit. Er sagt, Leute, es ist nicht mehr viel Zeit vorhanden. Das Ende aller Dinge ist nahe gekommen. Und wenn man die Bibel durchforstet mit diesem Aspekt Faktor Zeit, dann gibt es so ein paar Bibelstellen, die eben auch diesen Faktor ansprechen und uns zu etwas auffordern. Zum Beispiel Epheser 5, Vers 15 bis 16. So seht nun zu, wie ihr vorsichtig wandelt, nicht als die Unweisen, sondern als die Weisen, und kaufet die Zeit aus. Oder auch Kolosser 4, Vers 5. Wandelt weise gegen die, die draußen sind, und kauft die Zeit aus. Ich muss gar nicht groß weiterreden. Also was diese Verse sagen ist, und das möchte ich euch als zweites mitgeben, kauft die Zeit aus. Nutzt die Zeit, die ihr noch habt. Ich glaube mehr denn je, dass wir sehr nah daran sind, das Ende dieser Weltzeit zu erleben. Ich glaube, es wird wirklich nicht mehr viele Tage geben, bis es dauert, also bis das kommt, wovon die Bibel in der Offenbarung schreibt. Ich glaube, viele Jahre wird diese Erde wirklich nicht mehr erleben, bis das passiert. Und selbst Jesus sagt uns in seiner Endzeitrede, Leute, nutzt die Zeit, die ihr noch habt, kauft die Zeit aus, die ihr noch habt. Die Frage ist, wie sollen wir das machen? Wie sollen wir die Zeit nutzen, die wir noch haben? Wie sollen wir die Zeit auskaufen? Was bedeutet das? Normalerweise, wie ihr mich jetzt kennt, würde ich hier irgendwelche Bibelstellen bringen, ein paar Beispiele bringen, wie die Bibel das beantwortet. Das Problem ist aber, wenn ich hier anfange, Beispiele zu bringen, dann sitzen wir auch hier bis übermorgen da, weil die Bibel uns unzählig viele Aufforderungen und Beispiele bringt, wie wir die Zeit auskaufen sollen. Und ich habe es dann einfach mal in diesem Satz hier zusammengefasst. Wie kannst du die Zeit auskaufen? Indem du einfach die Dinge tust, die Gott dir durch sein Wort weitergibt. Ja, also hier ist das Neue Testament zum Beispiel ganz praktisch, wenn man die Briefe anguckt. Man muss einfach mal immer so gegen Ende der Briefe schauen. Da tun die Schreiber immer auffordern zu dem, was ihr machen sollt. Ordnet euch euren Herren unter. Ihr Männer liebt eure Frauen, ihr Kinder seid euren Eltern gehorsam. Liebt einander, vergebt einander, führt keinen Rechtsstreit untereinander. Seid gastfreundlich, verkündet das Wort. Also merkt ihr schon, das sind jetzt schon allein 7 Punkte, die ich so aus dem Kopf heraus nenne. Aber es gibt unzählig viele davon. Und ich glaube, an der Stelle würde ich dir einfach mal weitergeben. Nimm die Bibel in die Hand und lese, was du tun sollst. Was die Bibel dir sagt, wie du die Zeit auskaufen kannst. Ich möchte euch trotzdem gerne ein Beispiel nennen, wie ich es dann doch selber erlebt habe. Ich habe jetzt exemplarisch mal aus dieser ganzen Liste, die wir jetzt in unserem Abschnitt haben, einfach mal diesen Vers 9 herausgenommen. Seid gegeneinander gastfreundlich, ohne Murren. Ich habe das selber erlebt in den vergangenen Tagen. Ich habe das Beispiel in der Bibelstunde schon mal gebracht. Ein paar von euch werden es vielleicht kennen, die meisten aber nicht. Und es hat mit diesem Bild zu tun. Dieses Bild ist mein Fuhrpark, könnte man sagen. Also wenn ich aus meiner Wohnung herauskomme, dann habe ich dieses Bild vor mir. Das sind unsere Parkplätze, wo unsere Autos stehen. Und da hat sich die ganze Geschichte einfach abgespielt, so wie ich sie da erlebt habe. Ich kam eines Tages raus, war ziemlich unter Zeitdruck, musste dringend weg und habe mich ins Auto gesetzt. Das Besondere war, es war nicht mein Auto, sondern es war das Auto meiner Mutter, weil mein Auto in der Werkstatt war. Also setze ich mich in das Auto meiner Mutter und muss anfangen, da was zu programmieren. Und ich komme nicht klar, ich kriege es irgendwie nicht hin und mache und tue und bin eigentlich unter Zeitdruck und das sollte jetzt endlich funktionieren und ich muss weg. Und es war ein warmer Tag, ich habe das Fenster unten. Auf einmal tritt ein Mann an mein Auto heran, also ans Auto meiner Mutter heran. Und fängt an zu reden. Und ich habe keine Ahnung, was will der Kerl von mir? Er fängt einfach an zu reden. Und ich stehe da, erschrecke mich halber, gucke den Typen an und denke, okay, entweder ist er voll besoffen oder geistig behindert oder beides. Und ich glaube auch wirklich, er war auch irgendwo geistig behindert, irgendwo so ein Stück weit. Und er fängt an zu reden. Ja, das ist ein schönes Auto, was er hat. Also es war so ein Typ, der anfängt zu reden und nicht aufhört zu reden. Und auch wirklich schnell redet. Ne? Und auch völlig zusammenhangslos redet. Und er fängt an zu reden und sagt, ja, das ist ein schönes Auto, was Sie da haben. Das ist ein super Auto. Ein Kumpel von mir hat das auch gehabt. Und das hat seinen Bekannten gehört. Und der Bekannte ist gestorben an Krebs. Und mein Verwandter ist auch an Krebs gestorben. Und das hat mich voll mitgenommen und sowas. Und ich sitze da. Junge, ich hab gerade echt Stress. Also denke ich innerlich, ich habe gerade echt Stress. Ich muss hier weg und ich muss hier was hinkriegen und ich schaffe es nicht und ich muss weg und ich werde hier mit irgendwas vollgequatscht. Und innerlich werde ich immer ungehaltener und immer zorniger und will gerade Luft holen und den Typen so richtig, richtig pampig anlabern und sagen, Junge, ich habe keine Zeit, verschwinde, ich muss hier weg. Und ich hole gerade Luft und will diesen Satz aussprechen. Und dann merke ich, wie eine Stimme in mir sagt, nein, tu es nicht. Sag was Freundliches. Und ich sitze da und denke, was soll ich jetzt sagen? Der redet irgendwelches belangloses Zeug. Und ich habe dann einfach nur gesagt, ja, Sie haben recht, das ist ein gutes Auto. Ja, und inhaltlich war er schon ganz woanders. Ne, aber es ist das Einzige, was mir auf die Schnelle so eingefallen ist, ja, ist ein gutes Auto, Sie haben recht. Und dann hört er auf zu reden, wird ganz ruhig und sagt, ja, Sie haben recht, es ist wirklich ein gutes Auto. Ich muss jetzt dann auch weitergehen. Vielen Dank, dass ich mit Ihnen sprechen konnte. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen. Leute, und ich sitze da und habe gerade eine ganz gewaltige Lektion gelernt, glaube ich. Also es haut mich jetzt noch um, wenn ich darüber nachdenke. Er wünscht mir Gottes Segen. Und in dem Moment habe ich gemerkt, das hat was in meinem Herzen gemacht. Wo ich diesen Vers ganz praktisch erlebt habe. Sei freundlich untereinander, ohne Grollen oder, ohne Murren, genau. Seid freundlich gegeneinander, ohne Murren. Und ich glaube, wenn wir das tun, was Gott uns sagt, wenn wir die Zeit auskaufen, wenn wir das tun, was Gott uns durch sein Wort sagt, als Beispiel durch diesen Vers, indem wir freundlich sind zu den anderen Menschen, ich glaube, dann können wir das hier erleben. Was ich dann in meinem Herzen erlebt habe, nutzt die Zeit, damit wir Gottes Wirken unter uns erleben können, dass wir Gottes Wirken in unserem Herzen erleben können. Leute, nutzt die Zeit, die verbleibende Zeit, die ihr noch habt. Nutzt die Zeit, das zu tun, was Gott euch durch sein Wort sagt, damit ihr das Wirken Gottes in eurem Herzen erleben könnt. Ich möchte mit euch noch einen dritten und letzten Punkt betrachten. Ein Punkt, der auch wieder sehr stark wiederholt, was ich in meiner letzten Predigt drangebracht habe. Also inhaltlich wirklich fast das Gleiche. Da kommt Petrus nämlich wieder auf das Thema Leid zu sprechen. Geliebte, lasst euch durch die unter euch entstandene Feuerprobe nicht befremden, als widerführe euch etwas Fremdartiges, sondern in dem Maß, wie ihr Anteil habt an den Leiden des Christus, freut euch, damit ihr euch auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freuen könnt. Glückselig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet, um des Namens des Christus willen. Denn der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes, ruht auf euch. Bei ihnen ist er verlästert, bei euch aber verherrlicht. Keiner von euch soll als Mörder oder Dieb oder Übeltäter leiden oder weil er sich in fremde Dinge mischt. Wenn er aber als Christ leidet, so soll er sich nicht schämen, sondern er soll Gott verherrlichen in dieser Sache. Denn die Zeit ist da, dass das Gericht beginnt beim Haus Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, wie wird das Ende derer sein, die sich weigern, dem Evangelium zu glauben? Und wenn der Gerechte nun mit Not gerettet wird, wo wird sich der Gottlose und Sünder wiederfinden? Daher sollen auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, ihre Seelen ihm als dem treuen Schöpfer anvertrauen und dabei das Gute tun. Ist ein längerer Abschnitt, ich weiß, also wird auch viel wiedergegeben, aber ich finde, dass zwei Worte ganz deutlich hier im Text öfter genannt werden. Diese zwei Worte ziehen sich hier wirklich durch den Abschnitt durch. Und das ist zum einen das Wort Leid und das Wort Herrlichkeit. Und das sind ja so zwei Begriffe, die ja völlig gegensätzlich zueinander stehen. Also Leid ist das, was wir Menschen mit allen möglichen Mitteln eigentlich verhindern wollen. Also wenn wir eines absolut nicht wollen, dann ist es Leid. Leid ist das Schlimmste, was es gibt und das muss ja von uns wegbleiben. Aber das Wort Herrlichkeit, das wollen wir erleben. Das ist schön, das ist toll. Wir haben nicht umsonst das Wort, das fühlt sich herrlich an. Herrlich, Herrlichkeit. Das ist das tolle Gefühl, das wollen wir unbedingt erleben. Herrlichkeit zu haben, ist was wirklich Schönes. Aber Leid, auf keinen Fall. Leid, das wollen wir auf keinen Fall erleben. Das Interessante ist aber, was Vers 12 sagt. Geliebte, lasst euch durch die unter euch entstandene Feuerprobe nicht befremden, als widerführe euch etwas Fremdartiges. Was Petrus hier zu uns sagt, ist, Leute, es gehört dazu. Verhaltet euch nicht so, als wenn das nicht dazugehört zu eurem Glaubensleben. Leute, das Leid gehört dazu. Und hier möchte ich den dritten Punkt uns weitergeben, und das ist eben dann auch die Wiederholung von meiner letzten Predigt. Seid bereit, die schweren Zeiten im Glauben anzunehmen, zu akzeptieren, zu sagen, ja, das Leid gehört dazu. Ich habe euch letztes Mal die Frage gestellt, warum? Warum soll ich bereit sein, das anzunehmen? Warum soll ich bereit sein, das zu akzeptieren? Was habe ich davon? Ganz egoistisch gefragt, was habe ich davon? Nun, die Antwort, die wir aus unserem Abschnitt kriegen, zunächst Vers 13, in dem Maß, wie ihr Anteil habt an den Leiden des Christus, freut euch, damit ihr euch auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freuen könnt. Also hier lesen wir von Jubel und von Freuen, dass wir Jesus entgegenbringen, wenn er wiederkommt. So, manch einer fragt sich jetzt vielleicht von euch, ja, was hat das mit mir zu tun? Da wird doch, Jesus kriegt doch den Jubel, nicht ich. Jesus ist doch der, der sich da, dem die Ehre gebracht wird. Was habe ich davon? Ich freue mich zwar, aber es geht ja an Jesus. Vers 14. Glückselig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet um des Namens des Christus willen, denn der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes ruht auf euch. Was Petrus hier sagt ist, Leute, der Geist Gottes ruht auf euch. Diese Herrlichkeit, die ist nicht nur bei Jesus selbst als Person, die ist auch bei euch. Die ist auch in euch. Das heißt, wenn wir hier von Herrlichkeit reden, bedeutet das, jeder von uns, der an diesen Jesus glaubt, der hat Anteil daran, diese Herrlichkeit zu erleben. Diese Herrlichkeit selbst erleben zu dürfen. Und ich glaube, das ist auch die Antwort auf diese Frage. Warum soll ich bereit sein, sie akzeptieren, das Leid zu akzeptieren, damit wir die Herrlichkeit Gottes in unserem Leben selbst erfahren können? Ich habe euch letztes Mal das Beispiel von Bonhoeffer an dieser Stelle gebracht. Der eine oder andere wird es noch so im Ohr haben. Das ist ein sehr eindrückliches Beispiel. Und ich habe euch heute auch ein sehr ähnliches Beispiel gebracht. Jemand, der eigentlich fast genau das Gleiche erlebt hat, nur zu einer völlig anderen Zeit gelebt hat. Und es gibt kein Gesicht oder keine Aufzeichnung oder kein gemaltes Bild oder keine Bildhauerei davon. Ich habe einfach nur das Bild, wo das Ganze passiert ist, euch mitgebracht. Das hier ist in Südfrankreich. Le Vigan heißt diese Gegend. Kennt das jemand? Franzose? Also von daher, ja. Und wir schreiben das Jahr 1702, also das Ganze passiert in den Jahren 1702, 1728, so in dem Zeitraum. Und da wird ein Mann geboren und der heißt Alexandre Roussel Le Vigan. Dort wird er geboren und er wird geboren in einem vornehmen Elternhaus. Ja, also Familie, die gute Beziehungen hat zur Obrigkeit, gute Beziehungen hat zu dem Herzog dort. Und die Mutter von Alexandre, die ist gläubig und erzieht ihren Sohn auch im Glauben. Und dieser Alexandre wird auch früh gläubig, entscheidet sich früh dafür, diesem Jesus nachzufolgen. Zu sagen, ja, ich will mein Leben für diesen Jesus leben. Das Interessante an der Zeit ist, wir sind hier in Südfrankreich und das war die Zeit der Hugenotten. Also die Mutter war da eben auch bei den Hugenotten so glaubensmäßig verwurzelt. Und die Hugenotten damals, die hatten eine sehr, sehr schwere Zeit durchzumachen. Wir lesen da Berichte von, also der französische Staat hat die Hugenotten nicht geduldet. Was heißt nicht geduldet, ist nett ausgedrückt. Die haben sie verfolgt und umgebracht und hingerichtet. Es gibt da Berichte, dass ein ganzes Dorf auf einmal niedergemetzelt wurde. Ein einziges Blutbad war das. Also es war absolut schrecklich, was damals passiert ist. Und dieser Alexandre Roussel sagt sich, ich will trotzdem diesem Jesus nachfolgen und ich muss diese frohe Botschaft den Menschen weiter verkünden. Ich muss den Menschen sagen, dass Jesus für ihre Sünden gestorben ist und dass der Weg zum Vater frei ist. Ja, also trotz dieser schrecklichen Bluttaten, die da damals passiert sind, sagt er sich, ich muss diesen Jesus verkünden. Und es kommt dann so, er ist sehr jung und predigt in jungem Alter im Untergrund, weil damals konnte man sich nicht mehr öffentlich treffen, weil man wusste, man wird sofort abgeschlachtet eigentlich. Und er predigt im Untergrund längere Zeit. Und es kommt dann auch vor ab und zu, dass manche Versammlungen dann gestürmt werden. Und er schafft es immer wieder eigentlich irgendwie abzuhauen, sich zu verstecken und hat gar keinen festen Wohnsitz, sondern lebt in der Wildnis, ja, versteckt sich im Wald, sonst wo, in der Natur, um nicht gefasst zu werden. Und eines Tages wird ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt. Ja, er selber weiß das dann, okay, es ist ein Kopfgeld ab jetzt auf mich ausgesetzt. Und trotzdem trifft er sich zu den Versammlungen und predigt dort. Und obwohl er weiß, dass ab jetzt ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt wird, sagt er sich, ich will trotzdem als allerletzter die Versammlung verlassen. Als allerletzter von allen. Und wie es dann kommt, es ist die Versammlung, irgendjemand verrät ihn und er sagt sich, ich will trotzdem als letzter dort bleiben. Und er bleibt dort, wird gefangen genommen und vor den Richter geschleppt. Und vor dem Richter entwickelt sich dann folgendes Gespräch, also es ist dann in der Verhandlung drin. Und der Richter fragt ihn, was ist Ihr Geschäft? Und er antwortet, das Evangelium zu predigen. Wo haben Sie gepredigt? Er sagt, wo immer ich Christen versammelt fand. Und er fragt, wo haben Sie gewohnt? Wo ist Ihr Wohnsitz? Und er sagt, unter dem Himmelszelt. Also in der völlig freien Natur, das war sein Wohnsitz. Und dem Richter reichen diese Antworten schon. Und er sagt, gut, Sie werden verurteilt, Sie werden gehängt. Er wird abgeführt, ins Gefängnis gesteckt und wartet dann eigentlich nur noch auf die Tage seiner Hinrichtung, auf den Tag seiner Hinrichtung. Und es vergehen ein paar Tage und innerhalb dieser Tage passiert etwas Interessantes. Ich hatte anfangs erwähnt, die ganze Familie hatte gute Beziehungen zu der Obrigkeit, zu dem Herzog, der dort vorherrschend war. Und der Herzog sagt, gut, okay, also die Mutter kommt zu ihm, bekniet ihn, hey, kannst du irgendwas machen, um meinen Sohn zu retten? Und der Herzog sagt, gut, okay, ich gucke, was ich machen kann. Ich versuche, ihn rauszuhauen, irgendwie. Und dann findet der Herzog drei Möglichkeiten, wie es möglich ist. Erste Möglichkeit, sag deinem Glauben ab, sag davon ab, dass du diesen Jesus verkündigst und dass er derjenige ist, den die Menschen brauchen. Sag einfach davon ab und dann können wir dich freilassen. Und Roussel sagt, nö, sage ich nicht, auf keinen Fall. Wenn dieser Jesus für mich gestorben ist, dann werde ich dem treu nachfolgen. Wenn es in den Tod geht, ich werde auf keinen Fall diesen Jesus verleugnen. Zweite Möglichkeit, er bekommt angeboten zu sagen, gut, okay, wechsel einfach die Denomination, schließ dich einem Klosterorden an, der akzeptiert ist vom französischen Staat. Dann kannst du auch überleben. Und dieser Alexandre sagt, nein, das werde ich nicht tun. Ich glaube, dass Gott mich genau da haben will, wo ich bin. Ich glaube von ganzem Herzen, dass ich hier richtig bin. Ich werde nicht zu einem anderen Glaubensorden übertreten. Dritte Möglichkeit, und das ist die absurdeste, er bekommt Geld angeboten. Er bekommt gesagt, nimm einfach nur das Geld an und dann kannst du gehen. Also das ist völlig hirnrissig. Also da würde doch keiner Nein sagen. Geld zu bekommen und auch noch frei zu sein dann, das ist eine absolute Win-Win-Situation. Und er sagt, nein, ich will das nicht. Ich werde das nicht tun. Ich werde dieses Geld nicht annehmen, sondern da, wo Gott mich jetzt hier reingestellt hat, das will ich annehmen. Und das finde ich so faszinierend an dieser ganzen Geschichte. Er hatte die Möglichkeit, aus dieser Situation rauszukommen. Er hatte die Möglichkeit, das Leid eigenhändig abzuwenden. Und er sagt, nein, ich werde es nicht tun, sondern ich akzeptiere das, wo Gott mich jetzt hineingestellt hat. Und dann kommt es zu diesem Tag der Hinrichtung. Und kurz darauf betraten die Offiziellen und der Henker gemeinsam das Gefängnis. Roussel kniete nieder und betete um Mut für seine letzte Reise. Es folgte Roussels Hinrichtung auf dem Place du Pérou von Montpellier. Er wirkte ruhig und ernst, sang den 51. Psalm, als er barhäuptig und barfüßig bereits mit Strick um den Hals zur Richtstätte ging. Vor dem Galgen kniete er nieder und betete. Dann stieg er die Leiter herauf, wobei er rief: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Dann wandte er sich zum Henker zu und sagte: Ich vergebe dir und allen, die mir Böses tun, von Herzen. Alexandre Roussel starb schnell am Galgen im Alter von nur 26 Jahren. Das geschah am 30. November 1728. Und das Eigentliche, was so faszinierend ist, das kommt jetzt. Es heißt, Roussels Mutter habe keinesfalls niedergedrückt reagiert. Stattdessen soll sie sich gefreut haben, dass er mit seinem Märtyrertod über alle sichtbaren und unsichtbaren Feinde triumphiert habe. Kur besuchte sie, um ihr Trost zu spenden. Zu ihm soll sie voller Überzeugung gesagt haben: Wenn mein Sohn irgendwelche Schwäche gezeigt hätte, würde ich mich niemals darüber trösten können. Aber da er standhaft gestorben ist, wie sehr muss ich meinem Gott danken, der ihn standhaft gemacht hat. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr solche Geschichten hört. Aber für mich wird an solchen Beispielen so deutlich, wie hier schon Gottes Herrlichkeit in diesem Leben hinein durchschimmert. Einfach schon so durchwirkt, wie Gottes Herrlichkeit vor diesem Tod von diesem Mann schon hindurchwirkt. Wo ein Mann aufgrund dieser Herrlichkeit, die er erleben darf, keine Angst mehr vor dem Tod hat und gar keine Furcht mehr hat davor. Der sagt: Ich könnte es jetzt ablehnen können. Ich hätte das Leid wirklich ablehnen können. Aber Gott hat ihm durch diese Herrlichkeit die Kraft gegeben, keine Angst selbst vor dem Tod nicht zu haben. Ich finde, an ihm wird es sehr gut deutlich, warum sollen wir bereit sein, diese schweren Zeiten im Glauben anzunehmen? Wir sollen dazu bereit sein, damit wir die Herrlichkeit Gottes erfahren können. Ich möchte am Ende nochmal die Punkte zusammenfassen. Wir haben als erstes festgehalten: Strebt nicht nach weltlichen Zielen, sondern nach Gottes Zielen, damit wir die Menschen vor die wichtigste Entscheidung ihres Lebens stellen können. Als zweites haben wir festgehalten: Kauft die Zeit aus, damit wir Gottes Wirken unter uns erleben können. Und als drittes halten wir fest: Seid bereit, die schweren Zeiten im Glauben anzunehmen, damit wir Gottes Herrlichkeit erfahren können.